Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon herzlich willkommen. Wenn das Nobelkomitee in Stockholm die Preisträger vorstellt, dann fragen sich die Journalisten im Publikum als erstes, wofür ist das denn nun gut? Heute war die Assoziation offenbar diese hier.
Das kann eine Medaille werden! Nobiri zieht davon!
Die erste Frage war die nach Leistungssport und Doping. Tatsächlich aber hat der Preis von heute nur indirekt damit zu tun. Forschung aktuell heute ganz im Zeichen des Medizin-Nobelpreises und unterstützen wird mich in der nächsten halben Stunde mein Kollege Martin Winkelheide. William Kaling, Peter Radcliffe und Greg Semenza. Zwei forschen in den USA, einer in Großbritannien. Wer sind die drei, Martin?
Sie haben eine Menge gemeinsam. Sie sind alle Anfang, Mitte 60 und die Forschung, die sie gemacht haben, ist in den 90er Jahren passiert. Sie sind Zellforscher, aber sie haben alle einen soliden medizinischen Hintergrund. Also William Kaling ist ausgebildeter Krebsmediziner. Peter Radcliffe ist Nierenspezialist und Greg Semenza ist Kinderarzt. Und jetzt wundert man sich ein bisschen, wie kommen die alle zu demselben Thema? Sie sind aber eben zu dem entscheidenden Punkt gekommen, wie nehmen eigentlich Zellen in unserem Körper Sauerstoff wahr und wie passen sie sich an, wenn es zu wenig Sauerstoff gibt? Und sie haben eben diese ganz grundlegende Frage geklärt und entdeckt, es gibt dafür eine sehr fein abgestimmte molekulare Maschinerie in unseren Zellen. Und das ist eben ganz grundlegend für das Verständnis von Leben, von Gesundheit, aber eben auch von Krankheit. Denn die Reaktion auf ein sich veränderndes Sauerstoffangebot spielt eben eine ganz wichtige Rolle bei vielen Dingen. Das geht los mit der Embryonalentwicklung, über die Wundheilung, über die Art und Weise, wie gut wir krankmachende Erreger, Viren, Bakterien bekämpfen können. Und sie hilft eben auch, Krankheiten besser zu verstehen. Da geht es dann von der Blutarmut über den Schlaganfall bis hin zu bestimmten Krebserkrankungen.
Bevor wir uns das näher anschauen, eine kleine Einführung unseres Reporters Michael Lange aus dem Treppenhaus des Deutschlandfunks.
Hier im Eingangsbereich des Deutschlandfunks stehen 4 Aufzüge bereit für die Mitarbeiter. Die können hier bis zur 18. Etage hochfahren. Aber ich habe einen Kollegen, der nimmt nicht immer den Aufzug. Das ist Lennart Püritz. Hallo Lennart.
Also ich nehme morgens und abends schon den Aufzug, aber meistens mittags nach der Kantine. Da gebe ich mir das Treppenhaus.
Dafür brauchst du wahrscheinlich jede Menge Sauerstoff. Los geht's. Hier gibt es einen kleinen Aufzug und es gibt die ersten Stufen hinauf in den 18. Wir sehen uns gleich wieder. Los! Der Aufzug fährt gar nicht so schnell. Bin mal gespannt, wer schneller ist, ob Lennart im 6. Stock schon da ist, wenn wir kommen. So, im Treppenhaus, noch ist alles leer. Da kommt er schon, die Treppe hoch. 6. Stock. Na, wie fühlst du dich?
Ich würde ja gerne sagen, ich merke noch nichts, aber leichte Kurzatmigkeit.
Ein Drittel ist geschafft. Ach so. Deine Zellen brauchen jetzt jede Menge Sauerstoff, vor allen Dingen die Muskeln, die fordern jetzt sozusagen, dass mehr Sauerstoff in die Zellen kommt, damit auch mehr verbrannt wird. Ich fahre weiter Aufzug. Jetzt sind wir im 12. Stock. Das Messsystem im Inneren der Zellen müsste jetzt schon feststellen, dass die Sauerstoffkonzentration in Lennarts Zellen nachlässt. Merkst du selbst auch schon was? Er kommt gerade an.
Ich merke noch was, ja, ich merke schon was. Also so richtig lange Antworten kann man, glaube ich, nicht mehr geben.
Das heißt also, du musst häufiger nach Luft schnappen. Was merkst du noch?
Ich muss häufiger nach Luft schnappen, genau. Und die Beine werden auch schon so ein bisschen schwerer.
Aber im Gesicht sieht man noch nichts, noch keine rote Färbung. Das würde nämlich anzeigen, dass tatsächlich mehr Blutzellen in den Kopf kommen. Aber dein Kreislauf ist jetzt richtig gefordert. Wir haben noch 6 Etagen bis zur 18.
Muss ich noch?
Los! Zum Glück ist der Aufzug noch da. Und jetzt geht's ganz nach oben. Von oben hat man einen wunderbaren Blick über die Stadt Köln. Der interessiert uns heute überhaupt nicht. Wir wollen wissen, ob Lennart Püritz nach 18 Etagen Treppenhaus noch oben ankommt und wie er oben ankommt. Auf jeden Fall ist das eine Herausforderung für die Sauerstoffversorgung im Körper, damit wirklich alle Zellen, alle seine Muskelzellen, die auf der Treppe gefordert sind, genug Sauerstoff erhalten und der Sauerstoff dann ja, verbrannt werden kann und so Energie zur Verfügung stellt für den Treppenlauf. Wir sind jetzt auf der 18. angekommen und tatsächlich ist Lennart fast genauso schnell wie wir. Große Leistung. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ging richtig schnell.
Ja, vielen Dank.
Und, brauchst du Sauerstoff?
ich brauche Sauerstoff, ich könnte jetzt auf jeden Fall ein Sauerstoffzelt vertragen.
Lennart Pyritz sitzt mittlerweile wieder in der Redaktion und stellt unsere Online-Inhalte zusammen, aber Michael Lange ist mit bei uns im Studio. Michael, wo ist die Querverbindung zwischen dieser Sporteinlage und dem Nobelpreis?
Ja, wenn die Sauerstoffkonzentration im Blut und im gesamten Körper nachlässt, wenn die sinkt, dann ändert sich im Körper jede Menge. Da müssen die Regulatoren neu eingestellt werden. Und was zwei der neuen Nobelpreisträger, Peter Radcliffe und Greg Semenza, herausgefunden haben, ist, dass ein Gen dann zum Beispiel eingeschaltet wird. Das ist das Gen für Erythropoietin, bekannt als EPO, auch aus dem Doping, aber nicht nur. Das regt ganz allgemein die Produktion von roten Blutzellen an. Und das führt dazu, dass die Sauerstoffversorgung in den verschiedenen Geweben des Körpers, beim Treppenlauf vor allen Dingen den Muskeln, dass die angeregt wird. Allerdings muss man ganz klar sagen, bis die Gene angeschaltet sind, das wird zwar während dieses Treppenlaufes passiert sein, das zeigt aber noch keine Wirkung. Das hat eine langfristige Wirkung. Das heißt, wenn Lennart das jeden Mittag macht, dann hat er einen guten Trainingseffekt. Er hat mehr von diesem Botenstoff EPO und auch mehr rote Blutzellen. Und das kann man eben erreichen durch Training oder besonders durch Höhentraining, weil da besonders viel Sauerstoff transportiert werden muss, weil wenig Sauerstoff in der Luft ist. Und das kann man eben auch durch Doping erreichen. Und da ist die Verbindung zum Doping.
Aber die Nobelpreisträger haben für diesen Einsatz nicht so wahnsinnig viel beigetragen. Das wusste man schon vorher.
Das wusste man vorhin, aber dieses Gen, die Regulation des EPO-Gens, das ist tatsächlich die Arbeit von Semenza und Radcliffe. Zumindest haben die da angesetzt, aber sie sind noch weitergekommen. EPO ist ein wichtiger Faktor bei ihnen, aber EPO ist nicht alles.
Dann hätten wir das schon mal geklärt. Danke, Michael. Und was die diesjährigen Nobelpreisträger tatsächlich auszeichnet, schauen wir uns jetzt genauer an. Wir befinden uns in den 90ern. Was wusste man damals über den Sauerstoffhaushalt, was nicht Martin Winkelheit?
Nein, man wusste schon die Rolle von EPO. Und man wusste auch, wenn wir in großen Höhen bergsteigen zum Beispiel, dann ist da die Luft dünn und dann wird eben besonders viel EPO gebildet, weil der Körper sich darauf einstellt und dann werden eben mehr rote Blutzellen gebildet. Die Organe und Gewebe können besser mit Sauerstoff versorgt werden. Und in den 90er Jahren haben Peter Radcliffe und Greg Semenza eben parallel an EPO geforscht, an dem EPO-Gen. Sie wollten wissen, wie wird es denn nun genau reguliert, je nach Sauerstoffangebot. Und sie haben eine ganz spannende Entdeckung gemacht, dass eben nicht nur da, wo EPO gebildet wird, also vor allen Dingen in den Nieren oder in der Leber, die Zellen das Sauerstoffangebot messen können und darauf reagieren können. Es existiert eben in beinahe allen Zelltypen und Geweben. Also die erste Erkenntnis war, es handelt sich offenbar um einen ganz grundlegenden Mechanismus. Und Semenza ist dann ein wichtiger Schritt gelungen. Er hat einen Faktor entdeckt, der bei Sauerstoffknappheit an dem EPO-Gen anbindet. Und er hat diesen Faktor dann HIF-1-Alpha genannt. Und es zeigte sich, dieses HIF-1-Alpha wird ständig neu von Zellen gebildet, wenn es zu wenig Sauerstoff gibt. Dann ist dieser Faktor geschützt und er kurbelt eben die EPO-Produktion an. Und eben nicht nur das. Er hat einen großen Einfluss auf viele andere weitere Gene, ob die aktiviert werden oder ob die stumm bleiben. Heute weiß man, das sind an die 300 Gene. Also es ist ein richtig komplexes Netzwerk. Das heißt, auf Sauerstoffmangel reagiert eben nicht nur das EPO-Gen, sondern viele andere Gene reagieren auch. Und es passieren eben ganz viele Dinge in unseren Zellen und im Körper.
Was passiert denn dann, wenn Sauerstoffmangel herrscht?
Dann wird eben zum einen EPO ausgeschüttet, und um die Blutversorgung zu verbessern. Aber es kann auch passieren, dass es spielt zum Beispiel bei der Wundheilung eine große Rolle. Dann werden zum Beispiel neue Blutgefäße ausgebildet und die dann das Gewebe wieder mit Sauerstoff versorgen. Und das andere ist, dieser Mechanismus kann aber eben auch fehllaufen und dann entstehen eben Krankheiten. Die spannende Frage ist aber natürlich, wenn EPO gebildet wird, dann hilft das, um Sauerstoffmangel zu beheben. Aber EPO kann ja nicht ohne Ende produziert werden. Sonst hätten wir viel, viel, viel zu viele rote Blutzellen im Körper. Das Blut würde dicker werden. Das würde verklumpen. Zumindest wäre das Risiko sehr hoch. Das heißt, es muss eigentlich auch einen Gegenspieler geben.
Und der lautet?
Na, die Frage ist ja, was passiert, wenn genug Sauerstoff im Körper da ist? in der Zelle ist. Was passiert dann mit diesem Faktor, mit diesem HIF-1-Alpha-Faktor? Und hier kommt der dritte Nobelpreisträger ins Spiel, der US-Krebsforscher William Kaelin. Und der hat sich dem Problem von einer ganz anderen Seite genähert. Er hat nämlich eigentlich was ganz anderes erforscht. Eine seltene erbliche Tumorkrankheit, das sogenannte Hippel-Lindau-Syndrom. Da bilden sich Gefäßtumore. Betroffen sein können etwa die Augen, das Gehirn, das Rückenmark, Niere, Nebenniere oder auch Bauchspeicheldrüse. Und schuld daran ist eine Veränderung in einem Gen, dem VHL-Gen. Und er entdeckte, wenn man Patienten das gesunde, normale, intakte Eiweiß gibt, dann bleiben sie länger gesund. Und es passieren eben noch andere Dinge. Gene, die bei Sauerstoffmangel angeschaltet werden, werden wieder ausgeschaltet. Und die bei Sauerstoffmangel stumm waren, die werden wieder aktiv. Also die neue Erkenntnis, dieses VHL spielt offenbar eine wichtige Rolle auch bei der Reaktion auf Sauerstoffmangel beziehungsweise beim normalen Sauerstoffangebot. Und dann haben Kaelin und Radcliffe parallel nachgewiesen, dieses VHL reguliert diesen Faktor, den HIF-1-Faktor. Klingt kompliziert, heißt aber einfach, ist genug Sauerstoff in der Zelle, wird dieses VHL gebildet und das ist die Voraussetzung dafür, dass HIF-1-Faktor abgebaut und geschreddert wird, dass eben dann nicht mehr EPO gebildet wird.
Eine komplizierte Maschinerie und einer, der die erforschte, Michael Fähling an der Charité. Dort hatte ihn mein Kollege Volkert Wildermuth heute Nachmittag besucht.
Ebene 3. So, wir sind jetzt im dritten Stock im Forschungsgebäude der Charité. Da habe ich Lorenzo Catanese getroffen. Er ist ein Forscher hier in der Abteilung für molekulare Physiologie. Arbeiten Sie selber auch an diesem Molekül HIF?
Ja, tatsächlich arbeite ich daran und ich habe mit viel Freude heute die Nachricht vernommen, dass der Nobelpreis in die Richtung ging. Das gibt dem Ganzen einfach nochmal mehr Gewicht und zeigt einem auch selber, dass man sozusagen an der richtigen Sache dran ist.
Und waren Sie überrascht?
Tatsächlich hat mich vor ein paar Wochen jemand gefragt, ob ich denn wüsste, wer eventuell das bekommen würde. Und dann habe ich einfach so aus dem Blauen den Peter Radcliffe benannt und dann heute Morgen hat es mich dann echt wie den Schlag getroffen.
Hätten Sie mal eine Wette abgeschlossen?
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob man darauf wetten kann.
Wo ist Professor Fähling? Hallo, Volkert Wildermuth.
Hallo, Michael Fähling.
Gehen wir mal los.
Dann gehen wir los. Ins Labor?
Ins Labor.
Also die Bedeutung des Ganzen liegt auf der Hand. Ich finde es klasse. Ich finde es richtig, richtig toll, für HIF diesen Nobelpreis vergeben zu haben. Und hier sind wir auch schon in unserem Zellkulturlabor. Gleich hier links sehen Sie jetzt eine sogenannte Hypoxy Station. Also wir können den Sauerstoffgehalt vermindern. Damit stellen wir in diesem Kammerbereich einen Sauerstoffmangel nach. Und wer hier drin hantieren möchte, der muss auch durch diese Gummiärmel schlüpfen.
Also das kenne ich sonst nur aus Filmen, wo es um Atomkraft geht, ja, wo man so reinfassen kann und dann eben wirklich die Zellen in dieser sauerstoffarmen, ganz kontrollierten Atmosphäre weiter behandeln kann. Jetzt sind hier unten auch noch Fußpedale zu sehen. Wozu brauchen Sie die?
Na, wenn man mit den Händen einmal in der Kammer ist, dann sind die nicht mehr frei für die Bedienung der Anlage. Und da muss man ausnahmsweise auch mal mit seinen Füßen arbeiten.
Jetzt interessieren Sie sich ja besonders für die Antwort der Nieren. Warum sind die Nieren im Fokus Ihres Interesses? Die sind ja ziemlich weit weg von den Lungen und vom Sauerstoff.
Ja, aber letztlich müssen ja alle Zellen mit Sauerstoff versorgt werden. Das akute Nierenversagen bis hin zum chronischen Nierenversagen, unabhängig, was Auslöser des Ganzen ist, konnten wir feststellen, dass in der Niere es sich immer um einen Sauerstoffmangel handelt, was die Niere dann am Ende schädigt.
Können Sie jetzt dem HIF sozusagen Hilfestellung geben in der Niere, wenn es eben zu solchen Schädigungen zu drohen kommt?
Unsere Ergebnisse sind kontrovers an der Stelle. Wir haben Erfolge nach Auslösung akuten Nierenversagens mit Überaktivität von HIF zeigen können. Wir haben aber genauso das Gegenteilige schon zeigen können. Also es ist gar nicht so einfach. HIF kann, muss aber nicht ein sogenannter Überlebens-, ein Survival-Faktor sein.
Also es ist komplex. Die Forschungsarbeiten, die jetzt mit dem Nobelpreis gekürt wurden, die liegen ja Mitte der 90er, Mitte der 2000er Jahre. Ist man denn seit damals weitergekommen, diesen HIF-Regulationsweg auch in Richtung Medizin voranzubringen, ja, also tatsächlich zu Therapien?
Also es laufen zurzeit klinische Studien, Speziell für die Niere wäre das ja zum Beispiel interessant, wenn es beispielsweise um eine Anämie geht, dass der Körper mehr Erythrozyten, sprich rote Blutzellen bilden kann, um diese Anämie wieder aufzuheben.
Die Nieren sind sicher ein Thema für Medikamente, die über HIF wirken. Tumoren können das auch sein. Gibt es denn weitere Krankheitsbilder, wo man sich vorstellen kann, dass ein Eingreifen in diesen HIF-Regulationsmechanismus heilende Wirkung bringen kann?
Das ist das Tolle für die Vergabe des Nobelpreises. Es ist so essentiell überall bei uns in unserem Körper, die Anpassung an Hypoxie, hier die Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Ja, das ist sozusagen das A und O. Man hat feststellen können, wenn Zellen mal mit einer kurzen Form von Sauerstoffmangel konfrontiert wurden, dann aktivieren die zum Beispiel diesen Hypoxia-Inducible Factor. Und wenn man dann wieder aufmacht, dann hat man feststellen können, dass schon noch während des Notarzteinsatzes es anscheinend, ich muss sagen anscheinend, sich positiv auf zum Beispiel das Herz auswirkt, dass die Regenerationsfähigkeit, die Prognose einfach besser ist.
Also es gibt noch ein paar Wenns, es wird weiter geforscht, aber es gibt Forschung sowohl an Medikamenten als auch an ja relativ einfachen Eingriffen wie dem Abbinden des Armes. Das heißt, HIF auch noch 10 Jahre nach diesen Entdeckungen ist nach wie vor ein heißes Forschungsfeld, von dem wir uns noch einiges versprechen dürften.
Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth. Und wir haben mit einem zweiten Forscher gesprochen, nämlich mit Professor Ardeshir Gofrani, Internist und Lungenexperte an der Universität Gießen, der mit Greg Semenza zusammenarbeitet. Die Ergebnisse wurden gerade erst in Nature Communications veröffentlicht. Greg Semenza, Ihr Kooperationspartner, ist einer der Nobelpreisträger. Das freut Sie vermutlich mal.
Das freut mich sehr und das ist auch eine große Ehre für unsere Arbeitsgruppe, die ja das Glück hatte, mit ihm zusammen eine Publikation in einem hochrangigen Journal in diesem Jahr zu publizieren. Und umso schöner, dass einer unserer Co-Autoren jetzt Nobelpreisträger ist.
Sie selbst sind Internist und forschen zum Lungenhochdruck. Millionen Menschen haben allein in Deutschland damit zu tun, teils lebensbedrohlich, teils mit akuter Luftnot. Mehr muss man wahrscheinlich gar nicht sagen, um die Relevanz klarzumachen. Auch Ihren Patienten hilft die Erkenntnis der Nobelpreisträger. Können Sie mal ganz kurz zusammenfassen, was Sie zusammen mit Greg Semenza entdeckt haben?
Ja, also die grundlegenden Erkenntnisse, die Semenza und seine Kollegen herausgefunden haben, gehen auf Sensormechanismen zurück, die dem Körper oder Körperzellen begreiflich machen, dass es sich in einer Situation von Sauerstoffarmut befindet. Die Mitglieder unserer Arbeitsgruppe, hier führend Frau Pulamsetti, Werner Seeger, Friedrich Grimminger und Herr Weismann, haben mit Greg Semenza zusammen eine Publikation herausgebracht, bei der erstmalig eine Querverbindung zwischen Lungenkrebs und Lungenhochdruck hergestellt werden konnte. Dabei konnte man zeigen, dass der von Semenza und Kollegen entdeckte Faktor, dieses HIF-1-Alpha, einen entscheidenden Einfluss hat auf das Tumorwachstum, aber auch auf Gefäßwachstumsvorgänge, die für Lungenhochdruckpatienten wichtig sind.
Ist dieser Zusammenhang jetzt gut für Krebspatienten oder gut für Lungenhochdruckpatienten?
Also ich denke, die Erkenntnisse sind von Vorteil für beide Patientengruppen. Es hat entscheidende Veränderungen gegeben in dem Verständnis von Tumoren. Lungenhochdruckpatienten haben in den Zellen ihrer Lungengefäße, da wo die Erkrankung sich abspielt, da spielen sich Mechanismen ab, die große Ähnlichkeit haben mit Vorgängen, die wir in Tumoren finden. Also diese Querverbindung, die wird mehr und mehr Gegenstand von Forschung und zwar mit dem Sinn, daraus dann auch neue therapeutische Möglichkeiten abzuleiten. Ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Es gibt frühe klinische Studien für Lungenhochdruckpatienten, bei denen auch mehr und mehr Tumormedikamente eingesetzt werden. Hier haben Ralf Schermoli und Friedrich Grimminger aus unserer Arbeitsgruppe in den frühen 2000ern schon die Basis gelegt, weil sie zeigen konnten, dass man in Gefäßen von Lungenhochdruckpatienten molekulare Schalter findet, wie sie vorher nur beim Krebs vorbeschrieben waren. Und es sind schon klinische Studien mit Krebsmedikamenten bei Patienten mit Lungenhochdruck durchgeführt worden. Ich denke, damit hat man auch eine größere Chance, an die Wurzel des Übels heranzukommen. Bisherige Therapien sind im Wesentlichen symptomverbessernd, aber es gibt noch keine Heilung für die schwersten Formen des Lungenhochdrucks. Und da glaube ich, dass die Erkenntnisse, die ganz fundamental auch basieren auf den quasi neuen Daten, auf den Forschungsergebnissen der diesjährigen Nobelpreisträger, dass diese neuen Erkenntnisse auch unseren Lungenhochdruckpatienten entscheidend weiterhelfen werden.
Dass Sie also quasi die Medikamente, die für die Krebspatienten längst auf dem Markt sind, auch verwenden können und Nutzen daraus ziehen können.
Richtig. Wir profitieren hier von Vorarbeit, die unsere onkologischen Kollegen gemacht haben. Wir können aber auch einige neue Zusammenhänge herstellen und Medikamente, die zwar ursprünglich für die Krebstherapie entwickelt wurden, als dort aber nicht bis zum Patienten geschafft haben, dann vielleicht sogar gewinnbringender für unsere Patienten mit Lungenhochdruck einsetzen.
Haben Sie heute schon mit Greg Semenza telefoniert?
Nein, ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Er wird überwältigt sein von vielen, vielen Glückwünschen und Anrufen. Aber ich nutze gerne die Gelegenheit, auch stellvertretend für unsere Arbeitsgruppe, ihm nochmal die herzlichsten Wünsche auszurichten, falls er Deutschlandfunk hört.
Sagt Adeshir Gofrani von der Universität Gießen, der übrigens auch deutscher Zukunftspreisträger ist. Martin Winkelheide, ich denke, es ist klar geworden, dass wir es beim diesjährigen Nobelpreis mit einem ganz grundlegenden Mechanismus zu tun haben. Nierenleiden, Lungenhochdruck, die Beispiele haben wir gehört. Wer profitiert noch?
Gerade bei Krebspatienten setzt man große Hoffnungen darauf, dass man möglicherweise neue Strategien entwickeln kann, eben basierend auf den Entdeckungen der Nobelpreisträger. Aber man muss dann auch ein bisschen vor Optimismus warnen. Wie schwierig das ist, hat die Forschung bislang eben gezeigt. Man weiß ja, dass Krebstumore eben die Bildung von neuen Blutgefäßen anregen. Man hat versucht, einzelne Faktoren zu blockieren. Und das hat eben nicht so gut funktioniert, wie man das sich eigentlich erhofft hatte. Und im Lichte der Forschung der Nobelpreisträger weiß man, vielleicht hat man einfach zu einfach gedacht. Vielleicht muss man in der Hierarchieebene ein bisschen höher ansetzen und eben nicht einzelne Faktoren blockieren, sondern genauer gucken, wie tickt das Netzwerk. Und in welcher Ebene können wir eingreifen und da möglicherweise dann eben erfolgversprechende Medikamente entwickeln. Aber da steht man eben ganz am Anfang. Ein anderer Bereich ist, dass man die Selbstheilungskräfte des Körpers sozusagen ankurbelt, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, wo eben große Hirnteile dann eben unter Sauerstoffmangel, Stress sind und dem Körper zu helfen, damit besser fertig zu werden.
Danke, Martin Winkelheide, für die Einordnung des Medizin-Nobelpreises, der in diesem Jahr an die Zellforscher William Kaelin, Peter Radcliffe und Greg Semenza geht. Sie haben aufgeklärt, wie unsere Zellen damit zurechtkommen, dass manchmal viel und manchmal wenig Sauerstoff im Angebot ist. Wenn Sie mögen, besuchen Sie uns auf deutschlandfunk.de/Forschung. Da finden Sie weitere Hintergründe. Morgen dann berichten wir über den Physik-Nobelpreis. Hören Sie rein, wenn Sie mögen. Bis dahin einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Knoll.
Sternzeit, 7. Oktober, Hermann Mucke, der Sternenbote. Gut drei Jahrzehnte lang war Hermann Mucke Leiter des Planetariums der Stadt Wien im Prater und der Urania-Sternwarte. Seit dem Jahr 2000 lebte er im Ruhestand, gab aber weiterhin die Zeitschrift Der Sternenbote heraus. Das monatlich erscheinende Heft gab es seit dem Jahr 1958. Es erfreute sich vor allem bei Amateurastronomen großer Beliebtheit. Im Sternenboten wurden aktuelle Themen aus Astronomie und Raumfahrt behandelt, etwa Chinas Mondprogramm. Eine wichtige Rolle spielten Beobachtungsberichte wie vom überraschenden Ausbruch der Drakoniden im vergangenen Jahr. Informationen zur Sonnenaktivität, aktuelle Positionsangaben für sichtbare Kometen und Tipps für die Beobachtung von Finsternissen oder von Überflügen der ISS rundeten das Heft im A5-Format ab. Hermann Mucke hat sich sehr für den Sterngarten in Wien-Liesing eingesetzt, am Rande des Wienerwalds. Dort weisen verschiedene Säulen, Treppen und Markierungen im Boden unter anderem auf besondere Auf- und Untergangspunkte der Sonne hin. In diesem Freiluftplanetarium schlug der begeisternde Redner viele Male das Publikum in seinen Bann. Am 12. März ist Hermann Mucke im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Zeitschrift Der Sternenbote wurde eingestellt. Mucke hat zahllose Menschen astronomisch inspiriert. Zudem bleibt er als Asteroid unvergessen. Das Objekt mit der Nummer 7074 trägt den Namen Muckea, ganz klassisch in weiblicher Form, wie es bis vor etwa 100 Jahren bei Asteroiden üblich war.